Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Kommenden Mittwoch, da beginnt die Leipziger Buchmesse mit einem Festakt. Ehrengast ist diesmal Norwegen, ein Land, dessen Bücher die Deutschen lieben. Jon Fosse zum Beispiel, dessen Theaterstücke auf den deutschen Bühnen einen festen Platz haben, oder auch Maya Lunde.
Ich hatte im Fernsehen eine Dokumentation über das Bienensterben gesehen und war sofort fasziniert, aber auch beängstigt. Was mich fasziniert hat, war die unglaublich große Bedeutung, die die Bienen für unsere Welt haben. Als ich mir den Planeten ohne Bienen vorstellte, bekam ich wirklich Angst.
Ihr Roman Die Geschichte der Bienen war 2017 in Deutschland das meistverkaufte Buch. Und auch Karl-Uwe Knausgott hat hierzulande viele mit seinem autobiografischen Romanzyklus in den Bann gezogen. Nicht zu vergessen natürlich Jo Nesbø, berühmt für seine Harry-Hole-Krimis, aber auch für seine Kinderbücher über den genialen Dr. Proctor, der Pupspulver erfindet und Zeitbadewannen. Was ist das für ein Literaturland, das diese bei uns so beliebten Bücher hervorbringt? Andrea Gerg war für uns in Oslo und in Bergen unterwegs.
The bars are quite important in Jon Fosse's fiction.
Wer die Weltkulturerbestadt Bergen besucht, kann sich durch die schmalen Gässchen zu den Bars führen lassen, die im Werk von Jon Fosse eine Rolle spielen. Vor 2 Jahren wurde er mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, als 4. Norweger nach Bjørn Stjerne Bjørnson, Knut Hamsun und Sigrid Undset. Ganz schön viel Weltliteratur für ein Land mit gerade mal 5,5 Millionen Einwohnern.
Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert spielte Literatur eine wichtige Rolle bei der Bildung einer eigenständigen norwegischen Nationalidentität. Das hat nichts mit einem nationalistischen Projekt zu tun, sondern zeigt die Vielfalt der Autoren und Stimmen, die schon damals veröffentlicht wurden. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele hochkarätige Stimmen es vor 100 Jahren in Norwegen gab.
Number of high quality voices that were around in Norway 100 years ago.
Ingeborg Wohlan ist Programmleiterin bei Gyldendal, einem der wichtigsten norwegischen Verlagshäuser. In diesem Jahr feiert es seinen 100. Geburtstag. Ibsen erschien bei Gyldendal, Knut Hamsun, aber auch Kafka und Böll. Nachdem 400 Jahre lang Dänisch die offizielle Schriftsprache gewesen war, haben sich 2 norwegische Standardvarianten entwickelt. Bokmål, was so viel wie Buchsprache bedeutet, und Nynorsk, das aus den Dialekten entwickelt wurde.
So I think you find a lot of conscience about how you write as part of who you are. In part to the Norwegian literary scene.
Mit der Sprache, sagt Ingeborg Wohlan, zeige man auch, wo man sich in der norwegischen Literaturszene sehe. So schreiben Thomas Espedal und Karl-Uwe Knausgard in Bokmål, Jon Fosse in Nynorsk. Und dann gibt es ja auch noch Minderheiten wie die aus Finnland eingewanderten Quenen und die indigenen Samen. Die 1984 geborene Katharine Nedrejord, die schon lange in Paris lebt, hat mit Das Sami-Problem einen vielbeachteten Roman geschrieben, den sie am samischen Nationalfeiertag beim Internationalen Literaturfestival Bergen vorgestellt hat.
The title, The Sami Problem.
Bei dem Titel Das Sami-Problem, da denken viele Leute, ich hätte diesen Ausdruck erfunden, weil er negative Assoziationen weckt, wenn man die Sami als Probleme bezeichnet. Aber diese Bezeichnung wurde in den 1950er Jahren ziemlich häufig verwendet. Man diskutierte offen darüber, was wir mit dem Sami-Problem tun sollten.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte in Norwegen eine rücksichtslose Assimilierungspolitik. In Schulen und öffentlichen Einrichtungen war die samische Sprache verboten. Erst in den 1960er Jahren wurde sie von der Regierung anerkannt und seit 1989 gibt es ein eigenes samisches Parlament. Das Interesse an der eigenen Kolonialgeschichte und den Minderheiten ist gewachsen, erzählt Ingeborg Arvola, die von aus Finnland eingewanderten Quenen abstammt und mit ihrer historischen Eismeer-Trilogie einen großen Erfolg landen konnte.
Und jetzt hat jeder damit angefangen, seine Vorfahren zu erforschen. Und dabei stellt jeder aus Nordnorwegen fest, oh, das ist ja ein finnischer, quenischer oder samischer Name. Die meisten Nordnorweger tragen also eine Art Mischung in sich und finden es erhellend, sich damit zu beschäftigen. Für manche ist es vielleicht auch die Antwort auf eine Frage, die in ihren Familien lange Zeit schlummerte.
Dass Norwegen eine so lebendige Literaturszene hat, liegt auch an der guten Förderung. Denn der norwegische Kulturrat kauft von jedem Buch mehrere hundert Exemplare an und verteilt sie an die Bibliotheken. Das erleichtert vieles, erklärt Ingeborg Wohlan.
Man verliert nicht so viel Geld wie sonst. Und das ermöglicht uns, etwas risikofreudiger zu sein als in anderen Ländern. Vielleicht können wir dadurch sogar etwas idealistischer sein.
Norwegen ist Gastland auf der Leipziger Buchmesse, die jetzt am Mittwoch eröffnet wird. Das war ein Beitrag von Andrea Gerg. Das größte Monster der Weltgeschichte stammt von einer jungen Frau. Gerade einmal 20 war Mary Shelley, als sie ihren Roman Frankenstein geschrieben hat, angeregt durch einen Albtraum, den sie am Genfer See hatte. Dort saß sie nämlich mit einer Gruppe von Dichtern im Haus fest, weil das Wetter so schlecht war. Und so diskutierte man zum Beispiel darüber, ob man Leichen wiederbeleben könnte. Während Mary Shelley am Frankenstein gearbeitet hat, hat sie ein Kind bekommen, das kurz nach der Geburt gestorben ist. Regisseur Oliver Frilich hat diese und weitere Verlusterfahrungen der Dichterin und den Tod seiner eigenen Mutter während der Arbeit an der Produktion einfließen lassen in seine Version von Frankenstein. Gestern Abend war Premiere in Berlin am Maxim-Gorki-Theater und unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt war dabei.
Es gibt Theaterabende, über die möchte man als Kritikerin am liebsten den Mantel des Schweigens breiten. Wenn etwa derart kalkuliert auf der Bühne provoziert wird, dass man sich vom Regie-Team geradezu aufgefordert fühlt, die Inszenierung zu verreißen. Doch Verrisse schaffen Aufmerksamkeit und zu viel davon hat der Abend nicht verdient. Aber man möchte auch nicht vorenthalten, was der ehemalige künstlerische Co-Leiter des Gorki-Theaters an diesem Hauptstadttheater auf die Bühne stellt. Nun denn, erste Szene. Ein junger Mann tritt als alter Ego des Autors auf, man sieht es am Oliver Frilich-Konterfei auf seinem Pullover, und klagt sich dafür an, seine schwerkranke Mutter in Kroatien ins Pflegeheim einquartiert zu haben, um seine Frankenstein-Premiere in Berlin abzuschließen. Kaum zurück bei den Proben stirbt sie. Und der Erzähler ist sauer auf Deutschland.
Ich wollte eine Inszenierung kreieren, in der Frankenstein als Metapher für die beiden Deutschlands dienen sollte. Zusammengeschmolzen zu einem einzigen monströsen Wesen. Aber die Realität hat die Fiktion bereits eingeholt und Deutschland hat sich in dieses politische Monster verwandelt. Und ich muss sagen, im Moment ist mir Deutschlands politische Zukunft dermaßen scheißegal. Ich wünsche Deutschland einen langsamen, schmerzhaften und qualvollen Tod. Die Art von Leid, die es so vielen anderen zugefügt hat.
Das ist bitter, erklärt dem Publikum aber rein gar nichts. Aufschlussreicher das Selbstgespräch mit der toten Mutter.
Und auch ich, Mama, glaube, dass ich eine Art Monster bin, indem ich deinen Tod in eine öffentliche Inszenierung verwandle, indem ich deinen Tod hier auf der Bühne verkaufe. Und für welchen Preis? Deutsche Emotionen.
Doch die eigentliche Frage lautet, kann man den Horrorklassiker Frankenstein als Geschichte über Mütter und Söhne lesen? Wenden sich die Kinder zuletzt immer gegen die Mütter, von denen sie verlassen worden sind? Ist das wahre Monster nicht das Monster selbst, sondern dessen Schöpfer? Nun befragt das alter Ego die Frankenstein-Mutter Mary Shelley über ihr literarisches Geschöpf. Die Britin Kate Strong gibt die Schriftstellerin als eiskalte Horrormutter mit bleichem Gesicht und schwarzen Lippen.
Eine seltsame Parallele, wenn man bedenkt, dass ihr eigener Impuls, diesen Roman zu schreiben, kam, nachdem sie ihr erstes Kind verloren haben. Habe ich da recht?
Yes, you're right. Five pregnancies. One child survived.
Weil sie also, legt die Inszenierung nahe, ihre verstorbenen Babys nicht zum Leben erwecken konnte, tat sie es mit einem Geschöpf in der Literatur. Kein neuer Gedanke, aber man könnte damit arbeiten, würde dem Regisseur genügend dazu einfallen. Doch innerhalb von schmalen 75 Minuten werden nun grobschlächtig zwischen Grusel und Slapstick Frankenstein-Szenen nachgestellt, die aufgrund von mehrfachem Figurentausch kaum zu entschlüsseln sind. Dazu ein Priester, der sich ein Mikrofon als erigierten Schwanz zwischen die Beine steckt, ein paar Kondome, die durch die Luft fliegen. Was man halt so gemacht hat, vor 20 Jahren, wenn man provozieren wollte. Und weil das kaum für eine Schlagzeile reicht, folgt die anlasslose Publikumsbeschimpfung.
Fuck you! Fuck all of you! Ich hoffe, dass ihr ein bisschen etwas verstehen konntet für euer Geld! Fuck das Theater! Fuck Maxim Gorki!
plus der Selbstmord des Erzählers auf offener Bühne. Nicht, dass man nicht die eigene Familiengeschichte verhandeln sollte, im Gegenteil. An der Berliner Schaubühne zeigt Falk Richter, wie erschütternd die Beziehung zur eigenen Mutter universell auf der Bühne erzählt werden kann. Oliver Frillitschs Stück dagegen bleibt privatistisch. Welches Problem sein alter Ego mit seiner Mutter und seinem Leben in Deutschland haben mag, es wird nie erklärt und interessiert daher herzlich wenig. Frillitsch hat zwar schon immer brachial provoziert, doch vor 10 Jahren war dabei ehrliche Wut gegen den sensationsgierigen Kulturbetrieb spürbar. Empörung gegen die Unterdrückungsmechanismen der katholischen Kirche. Heute bleibt nur die kalkulierte Hassrede. Im Programmheft beklagt Frillitsch den Verlust seiner künstlerischen Integrität, ein Opfer, zu dem ihn das deutsche Theater quasi gezwungen habe. Zum Besuch dieser Inszenierung sollte sich allerdings niemand gezwungen fühlen.
Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt war das über die Frankenstein-Premiere am Berliner Maxim-Gorki-Theater. Mal schauen, ob es unserem Kritiker in Dresden gestern besser gefallen hat. Den deutschen Weg in den Faschismus hat kaum jemand so treffend beschrieben wie Hans Fallada, ein Schriftsteller, der zwar keine Theaterstücke verfasst hat, dessen Werke aber trotzdem regelmäßig auf den Bühnen zu sehen sind. Kleiner Mann war's nun zum Beispiel oder Wolf unter Wölfen, zwei Romane, die von persönlichen Schicksalen in wirtschaftlich schlimmen Zeiten erzählen, wie dem Inflationsjahr 1923 oder dem der Weltwirtschaftskrise 6 Jahre später. Der allererste Romanerfolg von Fallada war Bauern, Bonzen und Bomben. Da hat der Autor die Bauernproteste Ende der 1920er Jahre aufgegriffen, die damals die Autorität der Regierung in Berlin untergraben haben. In Dresden ist dieser Roman jetzt auf die Bühne gekommen. Gestern Abend war Premiere, ein Beitrag von Michael Lages.
Tatsächlich hat Tom Kühnel Bauern, Bonzen und Bomben vor 14 Jahren schon mal inszeniert in Hannover. Eigentlich habe er sich damals zu früh mit dem Stoff beschäftigt, sagt der Regisseur jetzt im Dresdner Theaterfoyer. Der massive Bauernprotest in schleswig-holsteinischer Provinz, wie ihn Hans Fallada beschrieb und wie er die ungefestigte Republik von Weimar erschütterte, passte aber auch damals gut zur Zeit. Wutbürger war 2010 gerade zum Wort des Jahres gekürt worden. Inzwischen hat der versammelte Widerstand von rechts außen einen Wählerstimmenanteil von 20% erreicht. Kommt Hans Falladas präzise Analyse der heraufziehenden Katastrophe jetzt womöglich schon zu spät? Die Story geht so. Während sich Redakteur und Anzeigenwerber im fiktiven Städtchen Altholm um die Existenz der kleineren und sehr maroden Tageszeitung sorgen, steht auch manchem örtlichen Bauern das Wasser bis zum Hals.
Es liegt ein Entscheid des Finanzamts Altholm gegen den Bauer Peblo vor, dass er eine rückständige Einkommensteuer aus dem Jahre 1928 von 463 Mark zu bezahlen hat. Wir verweigern dem Finanzamt und seinem Auftraggeber, dem Staat, jede Mithilfe in dieser Sache.
Der an sich recht geschickt taktierende Bürgermeister des Städtchens steht unter massivem Druck des Regierungspräsidenten in Kiel, der eine Demonstration der empörten Bauern lieber verbieten würde. Letztlich aber sorgt der örtliche Polizeichef Fraxen dafür, dass die Demo in die Katastrophe mündet, als er eine aufrührerische Fahne entfernen will aus dem singenden Zug.
Ein Lied!
Überraschend tauche ich an der Spitze des Zuges auf und stürze mich auf die Fahne. Halt! Ich beschlagnahme diese Fahne!
Hört uns! Weg mit deinen dreckigen Händen von der Fahne!
Da!
Der sogenannte Blutmontag verändert alles. Falladas Roman strickt die Geschichten vieler Beteiligter sehr geschickt ineinander und Kühnels Inszenierung setzt auf Jo Schramms Bühne, die sich fleißig dreht, Himmel und Hölle in Bewegung, also alle technischen Tricks des Theaters. Matthias Trippner hat zu Teilen hochdramatische Musik und Sounds hinzugefügt. Die Hauptarbeit aber leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kostümabteilung um Ulrike Gutbrot sowie das Maskenteam, denn gerade mal 8 Darstellerinnen und Darsteller verwandeln sich pausenlos in mindestens 3-mal so viele Figuren. Die Inszenierung wird zum Panorama einer zerfallenden Gesellschaft, ist auch ein irrwitziges Wimmelbild, ein prächtiger Oldtimer und ein leibhaftiger Traktor tun das ihre dazu. Zwei Figuren nur bleiben immer, sie selbst. Jakob Vlies als armer Anzeigensammler Tredup, der eher zufällig die Demokatastrophe mit der Kamera dokumentiert, und die Leitungspersönlichkeit im Rathaus von Altholm. Kühnel hat aus dem Bürgermeister eine Bürgermeisterin gemacht, was leider wirklich keine gute Idee gewesen ist. Zwar fährt Betty Freudenberg mit einem Schreibtisch auf Rollen munter hin und her auf der Bühne, im Spiel aber folgt die zutiefst politisierte Frau viel zu vielen Klischees von überangestrengter Weiblichkeit. Hans Fallada fabuliert mit unbändiger Energie. Tom Kühnels Inszenierung eignet sich diese Kraft für die Bühne an. Der Regisseur geht dem Text aber auch in die Falle, denn spätestens im zweiten Teil gerät der Aufruhr der Bauern aus dem Blickfeld. Bald geht's nur noch um die politischen Durchstechereien dieser kleinen Stadt und der verkommenen Elite, die hier das Sagen hat. Dass dann der schicke Oldtimer im letzten Bild plötzlich mit Hakenkreuzstandarten geschmückt ist, fällt kaum auf. Demokratie und Zivilisation sind offenbar endgültig verloren. Zwei starke Inszenierungen in drei Tagen hat das Dresdner Schauspiel herausgebracht. Erst einen mitreißend klugen Abend mit dem schräg schönen Titel »Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat«. Und dann das Fallada-Spektakel. Wer Top-Theater sehen will, fährt mal hin und sieht sich möglichst beides an.
Michael Lages war das über Bauern, Bonzen und Bomben, der Roman von Hans Fallada auf der Bühne in Dresden. Sprache ist immer auch politisch, und zwar nicht nur, wie man sie einsetzt und welche Begriffe man verwendet, Stichwort Framing, sondern auch die Bedeutung einer Sprache im jeweiligen Land. Dass alle ausnahmslos dieselbe Sprache sprechen, ist schließlich eher selten der Fall. In der norwegischen Literatur gibt es, wie wir anfangs schon gehört haben, sprachliche Vielfalt. Dagegen will die lettische Regierung jetzt die Minderheitensprache Russisch am liebsten verdrängen aus den Schulen und zum Teil auch aus den Medien. Ein umstrittener Plan, auch in Lettland selbst. Denn ein Viertel der Menschen in Lettland ist russischsprachig und nicht wenige fühlen sich durch die Maßnahmen jetzt diskriminiert. Ganz zu schweigen mal davon, dass Vielfalt ein Wert unserer westlichen Kultur ist, den Europa ja eigentlich verteidigen will. Julia Weschenbach berichtet.
Daugavpils liegt ganz im Südosten Lettlands, einen Steinwurf von der belarussischen Grenze entfernt. Wer hier kein Russisch kann, ist aufgeschmissen. Die Stadt gilt als Hochburg der russischsprachigen Minderheit. Natalia Palczewska lebt hier schon lange. Auch die 44-Jährige spricht nur Russisch. Dabei würde sie gern Lettisch lernen, erzählt sie. Hier in Daugavpils gibt es sehr wenige Möglichkeiten, mit jemandem auf Lettisch zu kommunizieren. Und wenn ich mal jemanden am Telefon habe, der Lettisch spricht, habe ich gleich Hemmungen, weil ich nicht weiß, wie ich mich ausdrücken soll. Genau das ist der lettischen Regierung ein Dorn im Auge. Rund ein Viertel der Bevölkerung gehört zur russischsprachigen Minderheit. Darunter sind nicht nur Russen, sondern etwa auch frühere Sowjetbürger ohne Staatsbürgerschaft, Ukrainer und Belarussen. Seit Russlands Invasion in der Ukraine ist die Skepsis dem Russischen gegenüber gewachsen. Lettland versucht, die Sprache aus dem Alltag zu verdrängen. Menschen mit nur einem russischen Pass müssen lettisch Sprachtests machen, um im Land bleiben zu dürfen. In den Schulen verschwindet Russisch vom Lehrplan und ab 2026 soll das öffentlich-rechtliche Radio keine russischsprachigen Sendungen mehr anbieten. Der lettische Politologe Nils Muižnieks erklärt die Strategie so. Die Idee dahinter ist, dass man auf lange Sicht größere Einheit schaffen will. Dass man Parallelgesellschaften verhindert, indem man sicherstellt, dass jeder mindestens etwas lettisch spricht. Aber auf kurze Sicht führt es natürlich zu Spannungen. Jahrzehntelang hat die Regierung Russisch akzeptiert. Jetzt will sie härter durchgreifen. Dadurch fühlen sich viele Russischsprachige überrumpelt und diskriminiert. Doch die Geduld der Letten, vor allem mit Russen, die kein Lettisch sprechen, ist erschöpft, sagt Muižnieks. Früher hat man sich gesagt, okay, lasst uns ihnen Zeit geben, lasst uns ihnen helfen. Aber jetzt, 35 Jahre nach der Unabhängigkeit, fragen sich die Menschen, warum hast du kein Lettisch gelernt? Es ist nicht so schwer. Es ist ein grundlegendes Zeichen von Respekt gegenüber unserem Land. Für viele etwa in Daugavpils ist Lettisch eine große Hürde. Aber die Sprache zu lernen sei für die Menschen in ihrer Region nötig, damit die Gesellschaft zusammenwachse, meint Natalia Palczewska. Alle Seiten müssen sich bemühen, damit es zu einer Integration und nicht zu einer Spaltung kommt. Hier die Letten, die in ihrem eigenen Saft schmoren, da die Russischsprachigen, die in ihrem eigenen Saft schmoren. Wir leben in ein und demselben wunderbaren Land. Deshalb müssen wir uns darum bemühen, dass alles ruhig und nachbarschaftlich ist. Mit Gleichgesinnten hat Palchewska in ihrer Heimatstadt das Medium Tschaika gegründet. Das Ziel, auf Russisch faktenbasiert zu informieren. In Daugavpils ist die russische Propaganda sehr stark. Viele Menschen wollen Informationen auf Russisch bekommen, aber es gibt sehr wenige alternative Quellen. Über Satellitenschüsseln oder das Internet bekommen sie Infos von unseren großen Nachbarn Russland und Belarus. Für ihre Arbeit werde Palchewska oft angefeindet, erzählt sie. Auch finanzielle Unterstützung zu bekommen, ist für das russischsprachige Medium schwierig. Doch aufgeben kommt für Palchewska nicht in Frage. Die russische Sprache aus den Medien zu verdrängen, hält sie für die falsche Strategie. Denn ohne unabhängige Nachrichten auf Russisch, fürchtet sie, werde man die Bevölkerung der russischen Propaganda ausliefern.
Die lettische Regierung möchte, dass in Lettland niemand mehr Russisch lernt. Das war ein Beitrag von Julia Weschenbach. Und mit Kultur und Politik geht es jetzt auch weiter. Der Kulturkampf von US-Präsident Trump ist in vollem Gange. Wörter und Bilder, die für Diversität und einen offenen Diskurs stehen, werden getilgt und Dekrete erlassen, die die gesellschaftliche Vielfalt einschränken. So will Trump eine Debatte über Themen wie Klimakrise oder Rassismus verhindern und auch nicht mehr daran erinnert werden, dass zum Beispiel auch schwarze Soldaten oder erfolgreiche Frauen in der US-Geschichte eine Rolle gespielt haben. Nicht zuletzt geht es wohl auch darum, Angst zu schüren bei denjenigen, die nicht in sein Weltbild passen. Während wir also gebannt auf die USA schauen, ist der Kulturkampf in Argentinien schon viel weiter fortgeschritten. Der ultraliberale und rechtspopulistische Präsident Milei hatte den Linken in der Kultur ja schon vor mehr als einem Jahr den Kampf angesagt. Was ist bisher passiert? Ein Beitrag von Peter Bischumann.
Ministerio de Cultura, afuera! Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera! Ministerio de Educación, afuera!
Das Kulturministerium, weg damit. Das Forschungsministerium, weg damit. Das Bildungsministerium, weg damit.
Mit der Kettensäge, seinem Symbol, ging Präsident Milei gleich zu Beginn seiner Amtszeit gegen den argentinischen Staatsapparat vor. Er wollte ihn verschlanken, denn er musste sparen. Also hat er bestimmte Bereiche der Kultur, der Bildung und der Wissenschaft zurechtgestutzt, die er für unrentabel und vor allem auch für ideologisch unterwandert hielt. Das Kulturministerium wurde zum Beispiel zum Staatssekretariat degradiert, seine Mittel um ein Drittel gekürzt und einem Superministerium für Humankapital unterstellt. Andere Institutionen wurden komplett abgeschafft, wie der Nationalrat für Künste, eines der wichtigsten Förderinstitute, und insgesamt Zehntausende von Angestellten entlassen. Auch das Nationale Theaterinstitut fiel Milleis Kampf gegen die Kultur zum Opfer. Regisseur Carlos Leyes.
Durch die Abschaffung des Theaterinstituts erhielt die für die Breitenwirkung so wichtige unabhängige Szene keine Zuschüsse mehr. Hunderte von Theaterleuten bekamen kein Geld für die Entwicklung neuer Inszenierungen, für Gastspiele oder den Unterhalt ihrer kleinen Bühnen. Viele mussten geschlossen werden oder existieren unter prekären Umständen weiter. Dabei geht es nie um große Summen. Das ist nämlich keine finanzielle, sondern eine rein ideologische Frage für diese Regierung.
Besonders dramatisch sind auch die Folgen beim renommierten staatlichen Filminstitut Inca. Milei hat es nicht beseitigt, aber auf ein bürokratisches Instrument verzwergt und als Direktor Carlos Luis Pirovano berufen, einen Mann aus der Wirtschaft, der noch nie etwas mit Film zu tun hatte. Der Kritiker Luciano Monteagudo.
Er hat mehr als 700 Angestellte entlassen, ganze Fachabteilungen geschlossen und die Filmförderung auf ein Minimum zurückgefahren. Die Filmbüros und sämtliche Außenstellen der staatlichen Filmhochschule wurden dicht gemacht. Das für die Förderung zentrale Institut kann zwar nicht aufgelöst werden, aber die einst blühende Filmindustrie mit jährlich mehr als 200 Dokumentar- und Spielfilmen existiert nicht mehr.
Selbst vor der Wissenschaft macht dieser Anarchokapitalist, wie er sich selbst bezeichnet, nicht Halt und wollte sogar den CONICET schließen, den Nationalrat für wissenschaftliche Forschung und Technologie. Die Soziologin Maristela Swamp.
Der CONICET gilt weltweit als eine der 20 besten Institutionen unabhängiger, pluraler Wissenschaft und als die beste in Lateinamerika. Er wird vom Staat finanziert und hängt nicht von finanzstarken Wirtschaftsunternehmen ab. Milei konnte ihn zwar nicht auflösen, hat jedoch das Budget erheblich gekürzt, sodass viele Stipendien und Projekte eingestellt werden mussten. Und auch die äußerst wichtige internationale Kooperation ernsthaft gefährdet ist.
Bisher ist noch kein demokratisch gewählter Präsident in Lateinamerika mit derart destruktivem Potenzial gegen den gesamten Bereich der Kultur seines Landes vorgegangen. Maristela Swamper sieht seine Politik als Teil eines Kulturkampfs der globalen Rechten, von der Milei sich so gern feiern lässt.
Nach deren Auffassung hat die Linke mit dem Fall der Berliner Mauer den politischen Kampf verloren. Aber sie hat den Kulturkampf gewonnen. Und sie führt ihn mit der Verbreitung von progressiven Werten wie Demokratie, Gemeinsinn, Arbeits-, Frauen- und Minderheitenrechte. Und dagegen richtet sich die extreme Rechte.
Der Kulturkampf in Argentinien, das war ein Beitrag von Peter Bischumann. Und jetzt noch die Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Zuerst geht es um einen, der 40 Jahre lang im Fernsehen sehr präsent war und gestern gestorben ist. Er war der Alte, 222 Mal, ermittelte Schauspieler Rolf Schimpf als Hauptkommissar Leo Kress in der Freitagskrimiserie im ZDF. Und das mehr als 20 Jahre lang. Eine Serie, in der nicht geballert, sondern Fälle immer nur gelöst wurden und dabei keine Zeit war für private Dinge im oder nach dem Dienst. Dennoch war viel vom Privatmensch Schimpf in der Kommissarrolle zu entdecken, die er weit übers reguläre Pensionierungsalter hinausspielte. In der letzten Folge war er bereits 83 Jahre alt. 2007 war dann Schluss. Und Rolf Schimpf sagte aus diesem Anlass im Deutschlandradio Berlin, wie er zum Alten wurde.
Ich wollte so sein, wie ich bin. Ich habe mir vorgestellt, ich bin Kriminalbeamter. Und wie würde ich jetzt reagieren? Wie würde ich mich benehmen? Wie würde ich mit meinen Kollegen umgehen? Wie würde ich mit den Verdächtigen umgehen? Wie würde ich mich verhalten, wenn ich einen Menschen überführt habe? Das alles entspricht meiner Art, wie ich mit dem Menschen umgehen würde.
Keiner war länger der Alte fürs ZDF als Schimpf. Wie Derrick, ein Exportschlager mit Verkäufen in mehr als 100 Staaten. Schon vor dieser Serie prägte Rolf Schimpf das westdeutsche Fernsehen mit, etwa in Büro, Büro oder Mensch, Bachmann. Rolf Schimpf, Jahrgang 1924, wurde 100 Jahre alt. Seit mehr als 50 Jahren vergibt das Mainzer Theater Unterhaus den Deutschen Kleinkunstpreis. In der Königskategorie Kabarett wurde Sarah Bosetti geehrt. Für die Jury machen ihre umfangreichen sprachlichen und ironischen Mittel sie zu einer herausragenden Kabarettistin unserer Zeit. Lob kam auch für ihren Kampf für eine reflektierte, informierte und differenzierende Gesellschaft. Der Ehrenpreis fürs Lebenswerk ging an Bernd Lutz Lange. Der sächsische Satiriker war einer der Protagonisten der friedlichen Revolution in der Deutschen Demokratischen Republik und mahnte in Mainz: Wir müssen über alles reden, sonst wird das nicht mehr. In der Gala gab's von Lange einen Witz.
Immer gar treffen sich zwei Freunde. Da sagt der eine: Du, ich habe mir gerade so Gedanken gemacht, ich habe gerade so überlegt, was verstehst du eigentlich unter Glück? Na ja, Glück, sagt er, Glück, dass wir in der Sowjetunion leben. Aha. Und was ist Pech? Pech ist, dass wir so viel Glück haben.
Bernd Lutz Lange bei der Vergabe des Deutschen Kleinkunstpreises. Geehrt wurden auch Liedermacher Falk Plücker, die bayerische Mundartkabarettistin Theresa Reichel, die deutsch-türkische Komikerin Filiz Taştan und das Duo Zärtlichkeiten mit Freunden. Und noch ein Preis, der Opernsänger und Musikprofessor Thomas Quasthoff bekommt den mit 10.000 Euro dotierten Rheingau-Musikpreis. Laut Festival habe Quasthoff Maßstäbe gesetzt mit seiner einzigartigen Stimme und seiner stilistischen Vielseitigkeit. Zudem beeindrucke der mit einer Kontergan-Schädigung geborene Bassbariton auch durch seine positive Lebenseinstellung. Stifter des Preisgelds ist das Hessische Kulturministerium. Und bei der Verleihung Ende August wird Thomas Quasthoff Frank Sinatra singen.
Vielen Dank, Henning Hubert. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem aus der Türkei, wo Istanbuls Bürgermeister İmamoğlu suspendiert worden ist. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.